Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Risikohinweis: Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Hallo und herzlich willkommen zum Fortuna Lista Podcast. Ich bin heute hier mit Conny Frey, Börsenexpertin der Börse Stuttgart. Und Conny ist nicht nur eine sehr bekannte Börsenexpertin, sondern auch eine sehr erfahrene, denn sie investiert bereits seit dem Jahr 2000 an der Börse. Und ich werde sie heute rund um die Börse auch befragen und verschiedene Anlageklassen, beispielsweise Gold- und Kryptowährungen habe ich mitgebracht, aber ich will natürlich auch wissen, wie investiert so eine erfahrene Börsenexpertin auch selbst? Conny, herzlich willkommen im Podcast und schön, dass du dabei bist. Ja, Conny, wir beide kennen uns ja schon so viele Jahre. Ich habe das Gefühl, ich glaube, seitdem ich 2017 mit Fortuna Lista angefangen habe, haben wir uns schon irgendwie kennengelernt. Und du bist ja auch eines der bekanntesten Gesichter der Börse Stuttgart. Wann war bei dir das Interesse geweckt, dass du dich mit Finanzen beschäftigen möchtest?
Ah, ganz arg früh, muss ich echt sagen. Viele sagen ja, da bin ich so reingestolpert oder so. Nee, der Wunsch oder der Plan war schon lange da. Mein Opa war quasi das große Vorbild. Wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere, ich glaube, ich war 12 oder 13, als ich das mitbekommen habe, wie er abends nach den Nachrichten dann immer im Videotext die Kurse abgeschrieben hat von den 30 DAX-Werten damals noch. Und dann habe ich so gemerkt, was macht er da, was passiert da? Und dann bin ich da so ein bisschen mit ihm reingewachsen. Er war ein absoluter Börsenfan und die Begeisterung habe ich also von ihm.
War er dann quasi der Erste, der das auch so erklärt hat, wie das Ganze funktioniert?
Definitiv. In der Schule lernst du nichts. Meine Eltern, die hatten einen Bausparvertrag und die eine oder andere Geldanlage, ja, aber so mit Börse oder so haben die sich nicht beschäftigt. Also das kam wirklich nur vom Opa, muss ich sagen.
Und was hat dich daran so fasziniert? Weil ich kann mir vorstellen, so mit 12, 13 Jahren, also ich hätte da definitiv andere Interessen. Ich habe neulich mal mein Tagebuch bei meinen Eltern gefunden in dem Alter und ich habe mir gedacht, hatte ich echt nichts anderes im Kopf, keine anderen Ziele als irgendwie so, keine Ahnung, mit meinen Mädels abhängen und für irgendwelche Jungs schwärmen. Deswegen finde ich es toll, dass du dich mit 12, 13 für die Börse interessiert hast, hätte ich auch gern. Was hat dich daran so begeistert?
Also ich muss dir sagen, mit Mädels abhängen, für Jungs begeistern, das war natürlich auch drin. Aber ich habe irgendwie gemerkt, das ist eine spannende Materie. Also das war jetzt nicht, dass ich mich nur noch um die Börse gekümmert habe, gar nicht. Aber ich habe so langsam gemerkt, es ist spannend. Wie spielt das alles zusammen? Diese volkswirtschaftlichen Themen, wie sieht das aus mit, was ist eine Notenbank? Was sind Zinssätze? Wie fließt das alles in den Alltag ein? Also ich merke, das ist wahnsinnig komplex. Da fließt ganz viel ineinander und ich habe immer wieder so ein Stückchen davon eben mitbekommen und dann das Bild wurde immer größer und habe ich gedacht, das könnte später mal beruflich genau meins sein. Aber natürlich, wir sind auch ab draußen gewesen auf Partys, Eislaufen, was weiß ich. Das hat alles dazugehört. Aber dieses Spezialthema, das hat mich irgendwie interessiert. Und der Opa hat dann auch immer gesagt, ja, das dauert, bis du da reinwächst in die Materie, mach dir nichts vor, das sind mindestens 2 Jahre und so. Und drum Step by Step.
Vielen macht ja das Thema auch wahnsinnige Angst und gerade Frauen, weil, wie du sagst, diese verschiedenen Begriffe, die es da gibt, was ist eine Notenbank und so weiter. Hattest du jemals das Gefühl, oh, vielleicht könnte ich das nicht verstehen oder vielleicht ist es zu kompliziert?
Nicht unbedingt. Also als ich die Bankausbildung gemacht habe, da bin ich so in die Materie reingewachsen und dann hatte ich mich bei der Börse beworben für ein Praktikum und da gab es auch schon viele Kommentare in der Bank. Eine 19-Jährige bei der Börse, was denkt die denn und so. Also da habe ich schon gemerkt, diese Vorbehalte. Aber ich dachte, was habe ich zu verlieren? Ich habe mich wahnsinnig gefreut über die Zusage, dass ich die Chance bekommen habe, ein halbes Jahr dorthin zu gehen. Und ich dachte mir, wenn es nicht funktioniert, dann gehe ich halt wieder zur Bank zurück oder gehe dann doch klassisch studieren, wie ich es vorhatte. Aber es war dann letztendlich so eine tolle Atmosphäre auf dem Parkett. Weißt du, da waren dann viele in meinem Alter. Das war so ein bisschen wie so eine Startup-Atmosphäre. Als wir anfingen, waren wir, glaube ich, war Personalnummer 50. Jetzt sind wir 700 Leute bei der Börse Stuttgart. Also das Unternehmen wuchs und dann habe ich irgendwann gedacht, hey, hier will ich eigentlich nicht weg. Habe dann nebenher studiert und also dieser Zusammenhalt und aber auch einfach diese Themen hat mich fasziniert. Aber natürlich gab es viele, die gefragt haben, was will eine junge blonde Frau da an der Börse und was denkt die denn und so. Also da hat der eine oder andere schon den Kopf geschüttelt, klar.
Das kann ich mir total vorstellen. Was ist denn etwas, was du da gelernt hast für dich, für dein späteres Leben?
Vielleicht manchmal durchzuhalten. auf die Zähne zu beißen, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Der Anfang war natürlich schon auch nicht immer einfach. Einerseits die Faszination, definitiv für die Börse, aber das ist ein sehr schnelllebiges Geschäft. Da geht's um Geld. Da ist der Ton auch manchmal ein bisschen rauer. Und da musst du vielleicht dann auch einfach manchmal auf die Zähne beißen und sagen, hey, das ist nicht persönlich gemeint. Also ich glaube, man wächst daran, aber der Schritt von der klassischen Bank zur Börse war schon ein Schritt. Also auch aus dem Heimatdorf, Heimatstadt, dann nach Stuttgart, ist auch nochmal ein bisschen was anderes dann. Und wie gesagt, ich war ja noch sehr jung, ich war 19 wirklich, als ich dort angefangen habe. Und das sind natürlich auch gestandene Händler und so. Ja, da musste ich halt so ein bisschen durchsetzen. Und als Frau, du kennst es sowieso in der Finanzbranche, Frauen müssen da oft doppelt so viel leisten und so. Also man macht schon seine Erfahrungen, aber es hat sich gelohnt. Und ich glaube, wenn man einen Job macht, den man gern macht, wenn man seine Passion so ein bisschen gefunden hat, dann macht man das gut, dann engagiert man sich gern. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Mach das, was du gern machst, und dann machst du es auch gut.
Was fasziniert dich denn so besonders am Investieren? Ist es so dieses Geld wachsen zu sehen? Ist es das Risiko, nicht wissen, wie geht's aus? Oder was ist das, wo du sagst, das hat dich so fasziniert und hat gehalten?
Ich glaube, von allem so ein bisschen was. Natürlich ein bisschen Risiko, ein bisschen Nervenkitzel ist oft dabei, aber auch einfach, weißt du, wie alles ineinander einfließt. Also diese ganzen Ereignisse, dieses ganze volkswirtschaftliche Thema, das hat mich schon immer interessiert. Zinsen, Wirtschaft, politische Themen, jetzt mit Donald Trump ist sehr spannend. Wie fließt das ein? Wie entwickeln sich Wirtschaften? Wie entsteht Wachstum? Wie kann man auch eben Geldanlage managen, um ein Vermögen zu managen oder auch aufzubauen? Also und auch die Tatsache, du weißt eben immer nicht, was passiert im Laufe des Tages. Du kommst morgens an die Börse, schaust dir die Nachrichten an, die werden verarbeitet und bis zum Abend kann sich noch so viel tun. Also da ist auch immer so viel Neues, Spannendes mit dabei. Kein Tag ist wie jeder andere. Auch das ist irgendwie spannend.
Wie hat sich denn dein Blick auch auf Geld im Laufe der Jahre verändert?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, am Anfang fand ich das Thema spannend und habe auch gedacht, es ist gut, so ein bisschen Rücklage zu bilden, Vermögen aufzubauen, spannend. Mittlerweile muss ich allerdings sagen, seit ich 2 Kinder habe und das Thema Altersvorsorge und Rente so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt ist, finde ich, ist es viel, viel wichtiger. Anfangs habe ich das vielleicht einfach so aus einer ganz anderen Distanz gesehen. Und jetzt, wenn ich dann meinen Rentenbescheid gesehen habe, mit 2 Kindern habe ich lange Zeit auch Teilzeit gearbeitet, auch jetzt noch aktuell 70%. Und wenn du dir dann deinen Rentenbescheid anschaust, so am Anfang, wo du nur mit ein paar Stunden wieder eingestiegen bist, da erschrickst du.
Mhm.
Und dann siehst du, okay, hier geht's nicht nur drum, um quasi sich im Ruhestand schöne Sachen zu leisten und tolle Urlaube und sorglos zu sein, sondern hier ist wirklich, es ist existenziell. Du wohnst in München, schau dir die Mietpreise an, das ist in Stuttgart, auch da sind die Preise hoch. Und wenn du siehst, wie hoch deine Rente nur ausfällt, dann wird das Thema auf einmal wichtiger und spannender. Und seit ich diesen Rentenbescheid, das war bei mir, glaube ich, so ein Aha-Erlebnis, seit ich den gesehen habe und wie gesagt, vorher Vollzeit, alles gut, dann kam die Teilzeit und die rechnen dir hoch, wenn du die nächsten Jahre so viel arbeitest wie jetzt, also sprich 2 Kinder Teilzeit, dann erschrickst du, guckst den Betrag an und denkst so, okay, jetzt wird Altersvorsorge wirklich notwendig.
Mhm.
Und das war der Moment, wo das Thema dann Frauen und Finanzen für mich auch mehr Fahrt aufgenommen hat und wo ich seitdem auch versuche, meine ganzen Freundinnen so ein bisschen zu sensibilisieren und zu sagen, hey, macht was, denkt da dran, ihr müsst auch für später vorsorgen. Ohne Panik zu verbreiten, aber einfach vielleicht ein Oberteil weniger, ein paar Schuhe weniger und das Ganze in den Sparplan.
Ich kenne es bei mir aus dem Freundeskreis, dass ich ganz ehrlich sagen muss, manchmal bin ich enttäuscht darüber, wie wenig sich meine Freundinnen für Finanzen und Wirtschaft interessieren.
Ja.
Wie ist es bei dir im Freundeskreis?
Definitiv. Ich habe auch zum Teil, muss ich ehrlich sagen, gar keinen Erfolg. Also ich habe ein, zwei Freundinnen, oder auch meine Schwester, da habe ich dann gesagt, komm, mach einen ETF-Sparplan, ich helfe dir auch, ich mache das alles für dich. Das ist in ein paar Minuten erledigt. Aber es gibt doch ein, zwei nach all den Jahren, die sagen, ich habe kein Interesse dran. Ich möchte es nicht machen, ach komm, machen wir anders mal und mach das mit meinem Mann und so. Wirklich, da schaffe ich das Interesse gar nicht erst zu wecken. Auch wenn ich sage, hey, das ist doch was Positives, das ist ganz schnell erledigt. Die wollen das nicht.
Ja, ich finde das immer so schade, weil ich sehe ja auch diese Transformation zum Beispiel bei uns bei den Teilnehmerinnen im Bootcamp. Und dann am Anfang auch das Thema Wirtschaft und so weiter interessiert vielleicht nicht so sehr. Und genau das, was du sagst, was du beschreibst, man versteht dann die Zusammenhänge, man versteht dann besser, was in der Zeitung steht, wie sich das auswirkt, was es bedeutet, wenn jetzt Trump sagt, er hebt die Zölle oder so, was es bedeutet, wenn ein Unternehmen ein anderes Unternehmen kaufen möchte und so weiter. Und all diese Dinge, die ja auch in der Welt passieren, die wirken sich ja auch am Ende bei uns in Deutschland ja auch aus, auch aufs Aktiendepot und so weiter. Und ich finde das schön, das zu verstehen. Und ich sehe das auch immer wieder, dass die Frauen, die sich dafür dann interessieren und begeistern, dass die das auch spannend finden, dass die dann auch lieber Wirtschaftsnachrichten lesen. Dann sagen sie auch, dass sie öfters mal wieder in die Zeitung schauen und lesen, weil sie das halt einfach besser verstehen. Was würdest du dir vielleicht auch wünschen oder was bräuchte es noch, dass wir mehr Frauen dafür begeistern können?
Das ist eine gute Frage, die ich mir ganz oft stelle. Wie kommen wir noch mehr an die Frauen ran, im positiven Sinne, um was zu vermitteln? Weil ich sehe das genauso. Bei manchen ist einfach überhaupt kein Interesse da. Ist aber auch gar nicht schlimm. Ich würde dann mit meiner Freundin zur Bank gehen, ich würde mit ihr den ETF-Sparplan abschließen und dann muss sie sich ja um nichts mehr kümmern. Also daran soll es gar nicht scheitern. Aber ich glaube, vielen ist gar nicht die Tragweite nicht bewusst, weil ihnen gar nicht klar ist, wer nicht vorsorgt, wird mit dieser Rente. Wir haben eine Inflation, das Geld wird entwertet jedes Jahr. Wer nichts tut, wird später mal ein Problem haben. Selbst wer Vollzeit arbeitet, wird vermutlich mit der Rente nicht gut leben können. Zumal die ja immer abgesenkt wird. Und wir wissen ja gar nicht, in 20, 30 Jahren, wenn wir in Rente sind, wie viel übrig ist aus diesem Topf quasi überhaupt noch. Also sprich, eigentlich muss jeder sich dem Thema annehmen und diese Rentenlücke schließen. Nicht nur, um Luxushandtaschen zu kaufen. Ich glaube, es müsste wirklich in der Schule angegangen werden. Meine Tochter ist in der 8. Klasse. Was sie von zu Hause nicht mitbekommt, hat sie überhaupt keine Ahnung. Es muss erklärt werden, was ist ein Girokonto und Bausparvertrag, was sind Zinsen, Notenbanken, welche Versicherungen braucht man. Einfach mal so ein bisschen die Basics. Das wäre wichtig, weil und auch einfach diese Rentenlücke zu erklären. Und auch der Staat müsste mehr machen. Weißt du, wenn du siehst, in Deutschland, wir sind ja kein Anlegerland, muss man leider sagen. Aktien werden vom einen oder anderen ganz großzügig gemieden. Ja, die Amerikaner machen viel mehr, andere Länder, Nachbarländer, da liegt viel mehr Geld auch privat in Altersvorsorgefonds und Ähnlichem. Das heißt, der Staat müsste etwas machen. Ich hoffe, da kommt jetzt tatsächlich was auf den Weg, dass hier entsprechend, also Förderung, selbst jedem Kind ein kleines Depot eröffnen. Also der Staat müsste vorsorgen, damit wir in vielen Jahren nicht ein Dilemma haben. In die Schule müsste man gehen. Wir beide rühren seit Jahren eifrig die Werbetrommel. Aber ich glaube, an allen Stellen weiterarbeiten.
Ja, also man sieht auch, es investieren ja auch mehr Frauen, aber immer noch viel, viel, viel zu wenige. Ich will dir mal eine ganz persönliche Frage stellen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du eben den Rentenbescheid gesehen hast, da auch kein gutes Gefühl bei hattest. Und ich glaube, wir alle sind sehr frustriert, wenn wir den sehen. Und jetzt arbeitest du ja in einer 70%-Stelle. Wie fühlt sich das für dich an, zu wissen, du investierst? Wie merkst du jetzt schon, dass es einen Unterschied für dich macht?
Ja, natürlich. Also ich habe für mich einen Sparplan jeden Monat in den MSCI World Index. Das ist kein großes Geheimnis, ein ganz klassischer ETF. Da kann man auch gar nicht viel falsch machen, finde ich. Breit gestreut. Natürlich gibt es da Schwankungen. Mal geht's nach oben, mal nach unten. Aber ich gucke nicht jeden Tag ins Depot rein. Und jeden Monat läuft diese Sparrate weiter und am Ende des Jahres freut man sich dann, der Betrag steigt, da wird eine Rücklage gebildet. Übrigens auch für die beiden Kinder haben wir auch halt einen kleinen Sparplan, auch in den MSCI World Index. Also ich finde, mit so einem einfachen Basic einsteigen, jeden Monat was zur Seite legen, das tut gut. Und noch eine kleine Ergänzung zu deiner Frage vorher. Wenn ich mir überlege, die Mädels und die Frauen, die ich so kennengelernt habe in all den Jahren bei unseren Veranstaltungen, findest du nicht, dass diese finanzielle Freiheit sie auch persönlich weiterbringt? Also die werden dann auch, die sind dann total stolz.
Selbstbewusst.
Selbstbewusst auch. Und also es geht nicht nur darum, vorzusorgen, sondern die haben ein ganz anderes Auftreten.
Ja, das ist das, was mir viele erzählen. Wenn ich Frauen dann so auf Events treffe, dann erzählen die mir das auch so von wegen, okay, eigentlich wollte ich jetzt nur ein bisschen mich um meine Altersvorsorge kümmern, das machen und dann merken die, was das für einen Einfluss auf sie hat. Und natürlich, weil du damit ja auch dein Leben selbst in die Hand nimmst, du bist selbstbestimmter und irgendwann merkst du ja auch, zum einen, was mir viele erzählen, dass sie endlich auch verstehen, wenn die in die Bank gehen, was die ihnen da eigentlich erzählen und auch in der Lage sind, Gegenfragen zu stellen und zu sagen, können Sie mir das jetzt irgendwie so erklären, dass ich das verstehe? Oder Rückfragen stellen zu den Gebühren, zu den Renditen und so weiter und damit so einem ganz stolzen Gefühl rausgehen und dann eben einfach auch zu wissen, glaube ich, für dein privates Umfeld, du bist unabhängig. Du könntest jederzeit deine Situation verändern, wenn du unglücklich bist. Und ich glaube, das macht auch am Ende des Tages auch wahnsinnig glücklich.
Geld ist Freiheit. Ja. Also so platt, wie es klingt. wer Geld hat, kann viele Entscheidungen ganz anders treffen. Ich finde das in deinen Beiträgen immer ganz schön, bei Instagram, wenn du immer so ein bisschen darstellst, wenn du erzählst so ein bisschen, wie es in deinem Leben mhm. sich ausgewirkt hat. Und da denke ich auch so, wenn ich Geld verdiene, wenn ich Rücklagen habe, ich kann mit den Kids in Urlaub gehen, kann ihnen mal was Besonderes kaufen. Mein Sohn geht sehr gerne ins Fußballstadion mit mir. Mit meiner Tochter gehe ich essen oder Mädelswochenende. Also ich habe Freiheit, schöne Sachen zu machen, mir was zu gönnen und zu wissen, dass ich auch später gut versorgt bin, tut mir gut. Im Gegenzug schaue ich mir aber auch meine Finanzen an. Also es ist nicht so, dass dann ich so viel Geld verdiene, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin und alles mhm. in Altersvorsorge steckt, sondern vielleicht auch mal die Ausgaben einfach überdenken, was brauche ich wirklich oder wo ist es sinnvoll, vielleicht mal die eine oder andere Sache zurückzustecken und dafür in den Sparplan zu gehen.
Ja, und es sind eben nicht nur diese positiven Sachen, die man damit erleben kann, sondern was, wo ich es auch so richtig gemerkt habe, was mir das gibt, wenn ich mein Geld im Blick habe, wenn ich es investiere, wenn ich sozusagen damit Möglichkeiten schaffe, war vor 2 Jahren, als ich operiert wurde. Und das war so das erste Mal, als ich im Krankenhaus war. Und natürlich ist das so eine grundsätzlich belastende Situation. Man hat da keine Lust drauf. Und dann weiß ich noch, bei dieser, als ich da ankam, habe ich so einen Zettel bekommen zum Ausfüllen und ich habe alles angekreuzt. Ja, ich wollte die Tageszeitung jeden Tag haben, das tollere Essen und so weiter. Ich habe einfach alles angekreuzt, das Einzelzimmer und so weiter. Und ich habe mir gedacht, so wie geil ist das denn? Weil es ist eigentlich eine echt blöde Situation, in der ich bin, aber ich kann sie mir jetzt einfach auch besser machen.
Das ist Freiheit.
Ja, und das fand ich mir gedacht, okay, also das ist wirklich ein gutes Gefühl. Und ich muss auch sagen, ich habe mir den Aufenthalt dann auch echt schön machen können. Also muss ich echt sagen, von daher, ich glaube, daran muss man auch denken, man kann sich damit viele schöne Dinge gönnen und leisten, aber wenn es mal richtig blöd läuft im Leben, dann kannst du es vielleicht ein bisschen besser gestalten.
Ja, definitiv. Also Geld ist Freiheit und es lohnt sich einfach, das in die eigenen Hände zu nehmen. Aber ich gebe dir recht, wir kämpfen an vielen Stellen und viele interessiert es nicht. Es ist ihnen, glaube ich, gar nicht bewusst, dass... welche Möglichkeiten da schlummern, wie es auch persönlich jemand weiterbringen kann. Und es ist eigentlich so einfach, entweder man sagt, ich habe total Bock drauf, das selber zu machen, dann kann man sich da richtig einlesen und ein bisschen spekulieren und verschiedene Sachen machen. Oder man sagt, nee, will ich nicht, interessiert mich nicht, völlig in Ordnung, geh zu einem guten Bankberater, lass dich beraten, schau, dass du eine Rücklage bildest, dass du Altersvorsorge machst, setz alles auf, einmal im Jahr ein Gespräch, alle 2 Jahre ein Gespräch. Man muss nicht viel Arbeit reinstecken.
Mhm. Ja, das stimmt. Es ist ja auch ein sehr emotionales Thema. Und vor allem, wenn man investiert, da sind ja auch viele Emotionen im Spiel, weil die Börse ist ja nicht geradlinig, wie auf dem Tagesgeldkonto, dass ich weiß, wann meine Zinsen kommen, sondern ich weiß eigentlich nicht, was mich erwartet. Wie gehst du mit diesen Emotionen um?
Ja.
So als alter Börsenprofi.
die sind immer noch da und die stehen mir auch mal im Weg, ja. Definitiv, wenn man sagt, ja, verlieb dich nicht in deine Aktie und sei nicht gierig und so, ja, merke ich selbst. Da passt man natürlich, muss man schon ein bisschen aufpassen, auch wenn man an der Quelle sitzt und über 20 Jahre dabei ist, wir machen immer noch Fehler. Wirecard hat mich Geld gekostet, ja.
Ja.
Ich lerne auch,
Tito.
Wirecard war nicht gut. Was ich da, ja, also mit Emotionen, wie geht man da um? Ja, ich versuche, es nicht so emotional zu betrachten. Was ich gelernt habe, ist einfach, so ein bisschen mein Geld aufzuteilen. Das eine ist die langfristige Sache, in den ETF-Sparplan. Das Geld läuft ganz gemütlich für mein Alter und als große Rücklage. Und das andere ist immer so ein bisschen Geld flüssig zu haben. Damit kann ich so ein bisschen spekulieren. Beispielsweise jetzt der Rüstungsbereich ist momentan spannend. Ich glaube, da wird sich noch einiges tun. Das Thema wird uns lang begleiten. Da habe ich jetzt gerade ein Zertifikat gekauft. Oder das Thema künstliche Intelligenz. Auch da habe ich ein bisschen was investiert. Also das muss man so ein bisschen trennen. Das eine ist das, was langfristig läuft, und das andere ist so wie so ein bisschen Spielgeld, aber nicht wirklich Spielgeld, sondern halt Geld, wo man so ein bisschen flüssig hat und da auch da nicht alles auf eine Karte setzen. Und ich glaube, wenn man so eine Strategie hat, dann hat man sich selber auch im Griff. Und wenn dann mal ein Verlust rauskommt, okay, passiert mal. Vor Emotionen sind wir nicht gefeit. Die Börse ist zu 90% Emotion. Aber manche emotionale Übertreibung kann man als Anleger auch gut ausnutzen. Also wenn die Panik am größten ist, vielleicht doch mal überlegen, wie wär's denn nicht langfristig Nachkauf oder so. Also man kann es auch für sich nutzen.
Wann hast du das letzte Mal gemacht, dass du nachgekauft hast, als die Börsen mal runtergegangen sind?
Zum Beispiel im April beim Liberation Day. Ich habe mir gedacht, die Verunsicherung ist riesig, ja, aber langfristig wird sich das erholen. Da habe ich tatsächlich nachgekauft. Und auch am Kryptomarkt, der ist ja sehr volatil.
Ja.
Auch da habe ich als zum letzten Mal dann so, vor ein paar Tagen ist rund 10% nach unten gekracht ist, habe ich mal ein bisschen was gekauft, habe gedacht, das könnte sich anbieten. Also es gibt immer wieder so Chancen. Ich versuche diese Rücksetzer tatsächlich zu nutzen.
Mhm.
Klappt nicht immer. Manchmal geht's weiter runter. Aber immer so ein bisschen Geld auf der Seite zu haben, um nochmal zu investieren, ist ganz gut. Abgekoppelt vom Langfristigen.
Tatsächlich halte ich das auch genauso. Und ich hatte auch das Glück, dass ich zur Corona auch Geld, sozusagen Cash an der Seite liegen hatte.
Super.
Natürlich nicht, weil ich wusste, es kommt eine weltweite Pandemie. Aber ich habe mir gedacht so, ich weiß, ich habe mich damit wohler gefühlt. Ich hatte meine Sparpläne am Laufen. Ich habe mir gedacht, wenn was ist in den nächsten Jahren, weil ich meine, mit der Inflation, die war damals ja noch nicht so hoch, das lasse ich da einfach jetzt mal kurz liegen und warte ab. Und als dann der Corona-Crash kam, also zum einen mein Aktiendepot hat natürlich auch deutlich abgeschmiert. Ich habe schon so 2 Tage gebraucht, um mich so ein bisschen zu sammeln, weil es war der erste Crash in der Hinsicht, den ich da mitbekommen habe. Du hast wahrscheinlich ein paar mehr mitbekommen.
Ja.
Ich habe das schon so ein paar Tage gebraucht und dann habe ich mir gedacht, so nein, genau dafür habe ich es ja jetzt. Also habe ich nachgekauft und da auch nicht lange überlegt, sondern wirklich einfach nachgekauft, was ich sowieso schon hatte.
Tito.
Und das war dann, fand ich, auch die beste Strategie. Ich habe ja gerade gesagt, du hast ja schon verschiedene Crashs oder wahrscheinlich mehr Crashs als ich auch mitbekommen. Was war so ein einschneidendes Erlebnis für dich?
Ich glaube, der schlimmste Tag in über 20 Jahren Börse war 9/11. Also ich bin jetzt tatsächlich 25 Jahre an der Börse, ist eine unheimlich lange Zeit, aber den Tag werde ich nie vergessen und egal wen du fragst, jeder weiß, was er an diesem Tag gemacht hat. Also egal mit wem ich immer so spreche, jeder weiß doch genau, an dem Tag habe ich, was weiß ich, war ich in der Schule und habe es mittags mitbekommen oder war ich geschäftlich hier und da. Und 9/11 war ein Tag, wo ich wirklich Gänsehaut hatte, also selten so erlebt, also eigentlich noch gar nie. Also es gibt Trumps Ankündigungen sorgen auch für Bauchschmerzen, die Kurse fallen, alles gut. Aber der Tag, nicht zu wissen, was da gerade passiert, aber jedem war bewusst, das ist eine Katastrophe und es ist eine menschliche Katastrophe, das war ganz schlimm. Und ich war an dem Tag noch im Handelssaal, also noch auf dem Parkett als Händlerin und zu erleben, also die Bilder, weißt du, du kannst dir das vorstellen, wir haben ja nicht nur unsere Bloomberg, Reuters, Informationssysteme, wir haben überall die Fernseher. Das heißt, wir haben CNBC, BBC, die ganzen Fernsehsender laufen und zu sehen, da passiert was, da fliegen Flugzeuge in Gebäude, keiner weiß, was passiert da, die Panik, das war wirklich Gänsehautfeeling auf dem Parkett. Und tatsächlich wurde, die Kurse sind ja in die Tiefe gerauscht, wie ich es noch nie gesehen hatte und der Handel wurde unterbrochen. Das habe ich noch nie erlebt, in all der Zeit, auch in den Jahren danach nicht. Börse funktioniert sehr, sehr zuverlässig. Es gibt feste Handelszeiten, da wird immer gehandelt, die Technik funktioniert. Und in dem Moment, wo quasi diese Panik war, haben dann auch mehrere Börsen sich zusammengeschlossen und tatsächlich gesagt, jetzt ist Schluss, wir machen aus, weil die Anleger natürlich zum Teil panikartig rausgerannt sind und die wollten auch vor sich schützen. Und das war eine Situation, die keiner einschätzen konnte, aber jeder wusste instinktiv, das ist eine Katastrophe gerade.
Das ist ja, es klingt ja, wenn man so hört, okay, ich kann jetzt meine Aktien plötzlich nicht handeln, dass man sich denkt, warum geht das denn nicht? Ich will das jetzt vielleicht, ich will verkaufen. Aber wie du sagst, ihr habt das gemacht, um die Anleger und Anlegerinnen eigentlich zu schützen.
Ja, genau. Also das war dann eine Entscheidung der Geschäftsführung und es war eigentlich nicht mehr zumutbar, so den Börsenhandel weiterzuführen, weil du kannst dir das vorstellen, wenn die alle ihre Pakete auf den Markt schmeißen, diese Panik, das ist dann in dem Moment kannst du eigentlich nicht sagen, das ist ein ordnungsgemäßer Börsenhandel. Sondern es war so eine Sondersituation und natürlich kannst du sagen, in dem Moment auch cool down, nachkaufen. Aber ich finde, das war eine besondere emotionale Situation und auch zu sehen, diese ganzen quasi gestandenen Börsenhändler, weißt du, mit vielen, vielen Jahren Erfahrung, auch die alle starren auf die Bildschirme und dann am Tag drauf die Gedenkminute, Mucksmäuschen still im Börsenhandel. Also das war emotional ein heftiger Tag und ich finde, es war die richtige Entscheidung, dass die Börsen da in dem Moment gesagt haben, das ist nicht mehr verantwortbar, weil Anleger so in die Panik reinrennen zu lassen, das geht dann einfach nicht mehr. Und aber das war echt ein Tag, den werden wir, glaube ich, alle nicht vergessen. Einfach erst später hat man das Ausmaß gesehen, aber die Panik, die war wirklich überall spürbar. Also das war so, weißt du, ansonsten dreht sich alles um Zahlen, um Gewinne, um Charts, um Widerstände etc. Und das war irgendwie so emotional völlige Ausnahmesituation. Also war mucksmäuschen still auf dem Börsenparkett.
Mhm. Wie lange warst du dann noch auf dem Parkett als Händlerin?
Ah, nicht mehr lange. Ich war, ich glaube, gut 2 Jahre. Ich habe erst ein Praktikum gemacht, dann eine Börsenhändlerausbildung, dann noch so ein 1,5 Jahre gehandelt und dann bin ich ins Marketing und Kommunikation und ja.
Kannst du uns mal kurz so mitnehmen und mal zeigen und erklären, was macht man so als Börsenhändlerin? Weil ich glaube, viele haben so diese Bilder im Kopf, so New York Stock Exchange, wie man rumschreit, mit den Papieren wedelt und vom Telefon zu Telefon rennt. Läuft das wirklich so ab?
In New York ja, aber hier in Deutschland mittlerweile nicht mehr. Also die sitzen alle vor ihren Bildschirmen, nichtsdestotrotz schon so 6, 7, 8 Bildschirme, also in der Regel 6. Dann aber noch die Fernseher, die dabei sind und man informiert sich den ganzen Tag. Also über Fernseher, über Reuters, Bloomberg, die ganzen Nachrichtenticker laufen. Du siehst deine eigenen Bestände, du siehst, wie sich die Kurse weltweit entwickeln. Also unheimlich viele Informationen. Das Ganze findet jetzt im Sitzen statt. Also man rennt nicht mehr wild im Handelssaal rum. Keine Papier, nichts. Also es gibt immer wieder ein paar Aufträge per Telefon. Die meisten aber kommen per Computer. Das heißt, auf deinem Bildschirm erscheint eine Order, ein Orderbuch öffnet sich. Das sind die Kauf- und Verkaufaufträge. Du führst die Orders des Kunden aus, führst dann auch ein Gegengeschäft aus. Und ja, also es läuft viel, viel ruhiger ab. Nichtsdestotrotz sitzen bei uns so rund 70 Händler im Saal und wenn es dann, und es gibt natürlich auch die Momente, wo es laut wird. Donald Trump hat dafür viel Bewegung gesorgt. Mhm. Und übrigens, kennst du Truth Social? Also Donald Trump ist sehr aktiv.
Ja.
Das haben, seit er wieder an der Macht ist, alle unsere Händler übrigens auch auf ihren Bildschirmen. Da siehst du, welchen Einfluss er hat. Also
ja.
Wir schauen nicht nur über die Nachrichten und was die sonst kommt an Unternehmensgewinn und so, sondern er hat so viel Einfluss auf die Börse, dass sein Social-Media-Kanal bei ganz vielen geöffnet ist.
Mhm.
Weil wenn er twittert, dann geht's los.
Wahnsinn. Ich finde das ja auch so wahnsinnig, weil, ja, es ist halt die Frage, inwiefern er auch die Märkte da beeinflussen kann. Also er hat ja auch öffentlich gesagt, er hat da einige Menschen sehr reich gemacht, ja auch. Er hat sich ja auch selbst sehr bereichert. Aber ja, es ist spannend, wie dann diese eine Person auch so einen großen Einfluss haben kann. Deswegen, was sind denn so die Anlageklassen, auf die du setzt? Weil jetzt sind ja Aktien sehr volatil und wie man sieht eben auch sehr stark davon abhängig, was eine Person entscheidet oder macht oder tweetet sozusagen. Mhm. Wie schaut dein Portfolio aus? Setzt du da ausschließlich auf Aktien oder hast du auch andere Anlageklassen?
Ich habe auch andere. Also Aktien, der MSCI, das ist so meine Altersvorsorge, mein großer Baustein über viele Jahre. Ich habe auch Zertifikate. Die Rüstungsindustrie, glaube ich, ist weiterhin gut gefragt mit all den Problemen. Obwohl es mir persönlich so ein bisschen widerstrebt, in Rüstung zu investieren, muss ich das sagen. Da habe ich schon so ein bisschen überlegt. Ich glaube, Verteidigung wird wichtig. Insofern die Unternehmen im Depot zu haben, ist eine gute Idee. Persönlich finde ich aber irgendwie so ein bisschen, oh, in Rüstung investieren, ich weiß auch nicht, aber es ist die Zeit, insofern, KI finde ich spannend, da habe ich auch ein Zertifikat, in Kryptowährungen habe ich auch ein bisschen was.
Das klingt alles so ein bisschen, als wärst du schon auch risikoreicher unterwegs oder gibt es da auch was bei dir so ein bisschen für Ruhe sorgt?
Ich habe noch tatsächlich einen ganz klassischen Immobilienfonds im Depot. Habe ich mir vor vielen Jahren gekauft, so ein bisschen als Ruhebaustein. Muss ich aber ehrlich sagen, läuft am schlechtesten. Also er sorgt für Ruhe oder für Stillstand, sagen wir es doch mal so. Also da passiert wirklich ganz, ganz wenig. Das war so ein bisschen die Stabilität im Depot. Dann die Aktienkomponente, ja, die ist ziemlich ausgeprägt bei mir. Aber Kryptowährungen finde ich auch einen spannenden Bereich. Habe ich jetzt aber wirklich nur einen kleinen Teil meines Geldes investiert. Aber die Geschichte ist interessant. Früher Wertaufbewahrung und jetzt mittlerweile mit diesen ganzen technischen Möglichkeiten, die da jetzt immer mehr rauskommen, könnte das noch spannender werden. Man hat ja auch gesehen, diesen Hype Bitcoin, da ist es dann über die Marke über 100.000 erreicht hat, 120.000. Ja, also auch da habe ich ein bisschen was. Bitcoin, Ethereum, das sind zwei Sachen, wo ich denke, das könnte noch spannend werden. Also ein bisschen Risiko schon dabei, ja.
Ich weiß, als ich angefangen habe, in Kryptowährung zu investieren, das war 2017, im Juli 2017 habe ich in Bitcoin investiert, Ethereum und so ein paar Altcoins. Und das eine war auszuwählen, worin ich investieren möchte, weil ich wollte auch ein paar Altcoins investieren. Das andere war, und das war echt eine Wissenschaft für sich, alles auf diesem Exchange zu verstehen. Also wie kann ich denn jetzt handeln? Wo lagere ich das Ganze denn? Dass ich dann sozusagen so ein Cold Wallet hatte und so weiter. Ich habe mich tagelang damit beschäftigt. Es war so ein Kopfzerbrechen, denn auch die Adresse, dass ich dann die richtige Adresse eingebe, wenn ich irgendwas verschicke. Und mittlerweile ist es ja zum Glück viel, viel,
so
viel einfacher geworden, in Krypto zu investieren. Was nutzt du denn da? Weil ihr habt ja auch von der Börse Stuttgart gibt's auch die Bison-App.
Genau. Und deswegen, so weit wie du in der Materie drin bist, war ich noch gar nie, ich gestehe. Ich habe das ganz einfach gemacht. Ich habe bei uns über die Bison-App ein Konto aufgemacht. Das dürfen wir auch als Mitarbeiter der Börse. Wir haben ja schon einige Restriktionen. Ich darf manche Sachen nicht handeln, aber ich darf dort ein Konto aufmachen und darf dort Kryptowährungen handeln. Und tatsächlich, das ist relativ simpel. Legitimation, Konto aufmachen, das ist alles sicher verwahrt. Also da muss ich mir jetzt keine Sorgen machen. Das wird quasi wie eine Aktie im Depot. So wird quasi mein Kryptoanteil geführt. Da brauche ich keine Wallet und nichts hinterher. Also das ist für mich eine einfache Möglichkeit. Ich kann kaufen, verkaufen. Ist ein bisschen einfacher. Also du bist da schon mehr drin in der Technik, sehe ich schon. Ich habe einfach nur die Wertpapiere oder die meinen Anteil quasi in einem Depot liegen.
Ja.
Ist viel einfacher.
Ich wünschte, ich hätte es damals auch so einfach gehabt, muss ich sagen, weil es war schon auch mega zeitaufwendig und du kannst so viele Fehler machen. Und das finde ich eben so das Schwierige bei Krypto, was, glaube ich, vielen auch gar nicht so bewusst ist, wenn du einen Fehler machst, wenn ich da jetzt irgendwie das voran an eine falsche Adresse schicke, dann ist das weg. Dann kann ich eben keine Bank oder Börse anrufen und sagen, hey, ich habe da einen Fehler gemacht, ich habe das auf ein falsches Bankkonto geschickt, was auch immer, könnt ihr mir da helfen? Ich habe meinen Zugang vergessen,
ganz
mein
schlimm,
Passwort vergessen, ja, dann ist es halt weg. Und deswegen finde ich es auch super, dass es da auch eben Möglichkeiten gibt, wie so eine Bison-App, dass ich das halt wirklich ganz einfach machen kann und da viel mehr Sicherheit habe.
Ist mir persönlich auch wichtig. Ich bin jetzt kein so Computer-Nerd und wenn ich mich jetzt da tagelang beschäftigen müsste, manche sagen, ja, das gehört dazu, das ist spannend und überhaupt alles gut geschenkt. Für mich ist es aber auch die einfachere Variante. Also ich bin auch erst seit es die Bison-App gibt, bin ich erst im Thema Krypto investiert und weil es einfach handelbar ist und eben das Vertrauen da ist, weil ich erlebe auch immer wieder schwarze Schafe in der Branche, wo dann das Geld ganz komplett weg ist. Also ich würde da immer zu einem seriösen Anbieter gehen und
Ich will noch über das Thema des Jahres 2025 mit dir sprechen. So gefühlt die Anlageklasse, die 2025, glaube ich, am häufigsten in den Medien war. Du weißt, worüber ich spreche.
Ja.
Wie stehst du zu Gold?
Ja, Gold, ich dachte lange Zeit, ja, mal schauen, wie spannend das ist, so ein bisschen als Depotbeimischung, aber das hat uns dieses Jahr wirklich alle überrascht. Also ich habe mir den Chart angeschaut, innerhalb von anderthalb Jahren jetzt ein Verdoppler.
Mhm.
Also diesen Rückenwind hätten wohl wenige erwartet. Gold zahlt ja keine Zinsen, keine Dividenden und für viele war es einfach klassisch Wertaufbewahrungsmittel. Und so eben auch für die Notenbanken, die in den letzten Jahren immer mehr gekauft haben, auch zum Teil anstatt in US-Dollar zu gehen, eben mehr in Gold. Und das hat unheimlich für Rückenwind gesorgt. Die Verunsicherung am Markt allgemein hat den Preis getrieben. Jetzt kommen die Zinssenkungen dazu. Auch das Misstrauen gegenüber Dollar, zum Teil politisches Misstrauen. Ich höre von Vermögensverwaltern, dass viele sehr reiche Kunden mittlerweile in Gold gehen. Nicht nur unter dem Spekulationsthema, sondern als Wertaufbewahrung. Also das hat unheimlich Fahrt aufgenommen über die Marke von 4.000. Also du konntest ja fast täglich zuschauen, wie der Preis klettert.
Und ist aber auch wieder runtergegangen, weil ich glaube, damals haben sich viele gedacht, so okay, jetzt nehme ich mit, was ich mitnehmen kann, aber jetzt steigt es wieder.
Ja, ich dachte auch so, mal gucken, jetzt Verschnaufpause, Tag später sind wir schon wieder. Wir sehen auch bei uns an der Börse, wir haben jetzt 3 Euwax-Goldprodukte und die Kollegen erzählen, das sind unheimliche Zuflüsse. Also die Privatanleger entdecken das Thema, weil es medial ist, weil die Kursparty läuft und weil auch viele eben sagen, die Unruhen auf der Welt, das ist einfach auch eine Stabilität im Depot. Also das Thema bei uns ganz groß.
Kannst du nochmal erklären, was Euwax-Gold ist? Weil ich glaube, viele, die jetzt zuhören oder zuschauen, kennen das vielleicht gar nicht und wissen gar nicht, dass ihr ja quasi auch, dass man bei euch direkt Gold handeln kann.
Ja, wir haben quasi 3 Produkte, die man da erwähnen kann. Das ist ein sogenannter ETC, also ein Exchange Traded Commodity, wie die ETFs, die immer angesprochen werden. Wichtig ist, das Ganze ist über die Börsen handelbar. Man kann Sparpläne machen. Da es ein ETC ist, also bei allen 3 Produkten der steuerliche Aspekt ist da wichtig. Man kann es theoretisch ausliefern lassen und darum ist dieser ETC, nach einem Jahr sind die Kursgewinne steuerfrei. Und das ist mit der aktuellen Kursparty natürlich spannend. Also ETC heißt, es ist eben das Emittentenrisiko, ja, aber es ist das Ganze ist entsprechend hinterlegt, also in einem Gold, in einem Hochsicherheitstrakt sind diese Goldbestände hinterlegt. Man kann sie sich ausliefern lassen, wenn man sagt, ich möchte das Gold jetzt bei mir haben, dann ist das möglich und weil das möglich ist, ist es nach einem Jahr steuerfrei. Das heißt, wer ein Jahr dieses Euwax Gold 2 oder Euwax Gold Core hat, kann die Kursgewinne steuerfrei mitnehmen. Und das ist natürlich momentan toll. Und es gibt drei unterschiedliche Arten. Das eine ist quasi für die Anleger, die längerfristig investieren. Da ist dann die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis ist quasi ein bisschen höher. Die zahlt man nur einmal ohne die laufenden Kosten. Dann gibt's die Core-Variante. Das ist quasi für die, wo es sagen, ich will da kurzfristig partizipieren. Da wird dann jeden Tag ein minimaler Anteil entnommen. Da ist quasi beim Kauf keine so hohe Gebühr. Und bei Frauen ganz beliebt ist jetzt quasi die etwas nachhaltigere Variante Euwax Gold Traceable. Also viele sagen, sie wollen wissen, wo das Gold herkommt.
Ja.
Und das ist ein minimaler Preisaufschlag. Also ist echt nicht viel. Und viele sagen wirklich von den Frauen, die ich treffe, das ist es mir wert. Ich möchte investieren, aber mit gutem Gewissen.
Das finde ich super, dass ihr das anbietet, weil genau das, glaube ich, wissen auch viele nicht, dass Gold ja auch nicht wirklich sehr nachhaltig ist, wie es gewonnen wird. Von daher ist es super, dass ihr da auch eine Option anbietet. Mich interessiert gerade, wie läuft das denn ab, wenn ich jetzt sagen würde, ich will mir jetzt wirklich Goldteile auszahlen lassen. Steht dann irgendwann jemand bei mir vor der Tür mit einem Koffer und dann ist da so eine kleine Unze drin oder wie läuft das ab?
Also tatsächlich, du kannst es beantragen und es wird ab 100 Gramm wird es dann ausgeliefert. Und dann wird es tatsächlich, also dann wird es, bekommst du tatsächlich diesen kleinen Barren ausgeliefert. Okay. Ab 100 Gramm, ja. Es ist nicht so oft der Fall, aber es gibt immer wieder Anleger, die sagen, das möchte ich haben. Und also wichtig ist es insbesondere aus steuerlicher Hinsicht, weil du eben durch diese Möglichkeit des Auslieferns kommst du in diese Steuerfreiheit ab einem Jahr rein. Also das ist ganz wichtig. Wer sich das Gold überlegt, sollte anschauen, ist es ein Indexzertifikat oder ist es ein ETC? Und bei dem ETC, Exchange Traded Commodity, mit der Möglichkeit zum Ausliefern, ist eben diese Steuerfreiheit da. Und das ist natürlich super, weil wenn man auf seine Kursgewinne dann nochmal 25%, 30% etc. Zahlen muss und dann einen Teil des Gewinns abgibt, dann ist es traurig. Man will ja lieber dann den schönen erwirtschafteten Gewinn auch selber nutzen. Und deswegen die Steuerfreiheit ist ganz wichtig. Egal, welches Produkt man kauft, immer schauen, ist die gegeben oder auch nicht.
Wir haben ja jetzt sozusagen Jahreswechsel steht bevor. Hast du da ein Ritual, was du für deine Finanzplanung machst oder auch für dein Aktiendepot machst? Hast du irgendwelche bestimmten Dinge, die du jetzt vor dir hast oder vielleicht schon gemacht hast?
Tatsächlich. Ich mache das immer nach Weihnachten. Zwischen Weihnachten und Neujahr schaue ich mir mal alles so Ruhe so Depot an. Wo liegt das Geld? Wie ist es verzinst? Überlege auch nochmal, ist das alles so richtig? Soll ich irgendwas ändern? Tatsächlich ziehe ich quasi zum Jahresende immer mal Bilanz und schaue mir an, was ist gut gelaufen, was ist schlecht, was muss man vielleicht auch mal anpassen. Da hat man zwischen den Jahren so, finde ich, ein bisschen Zeit und einmal im Jahr wirklich mit Ruhe auf alle Bestände schauen, ist gut.
Und was wünschst du dir finanziell fürs nächste Jahr?
Also ich vermute, dass es ein unruhiges Jahr werden wird, weiterhin. Donald Trump wird uns in Atem halten. Wir haben viele politische Probleme. Ich glaube aber auch für Anleger wird es ein spannendes Jahr werden. Ich persönlich denke, man sollte ein bisschen Geld auf der Seite haben, um Kursrücksätze zu nutzen, um wieder einzusteigen. Das habe auch ich mir vorgenommen, ein bisschen immer was auf der Seite zu haben. Und ich würde mir wünschen, dass noch mehr Frauen ihre Finanzen in die eigenen Hände nehmen. Das wäre so ein Wunsch für mich, dass wir beide mit unseren Bemühungen so ein bisschen auf fruchtbaren Boden kommen, dass mehr sagen, hey, spannendes Thema. Und wer sagt, nee, interessiert mich nicht, der geht zumindest zur Bank und schließt einen ETF-Sparvertrag ab und guckt, dass er ein bisschen Rücklage hat.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Das wünsche ich mir auch, dass mehr investiert wird und vor allem, dass die Menschen, die noch nicht investieren, dass die endlich loslegen. Weil egal, in welcher Marktphase man ja einsteigt, es ist trotzdem immer gut, einzusteigen und loszulegen. Und ich hoffe auch, dass wir beide noch unsere Freundinnen, unseren Freundeskreis auch noch dazu bewegen können, die Letzten, die noch nicht investieren, dass sie endlich starten.
Wir arbeiten dran.
Sehr schön. Ja, Conny, vielen lieben Dank für diese ganzen Insights und Erklärungen. Und ich finde es wahnsinnig beeindruckend, auch diese ganze Geschichte, die du schon an der Börse, sozusagen, was du schon alles erlebt hast und gesehen hast. Und und auch toll, dass du auch das Thema weiter voranbringst. Und Danke, dass du da warst.
Ein Herzensthema. Sehr, sehr gern.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.